herzlich willkommen zu einer nicht nur neuen Ausgabe der Second Unit, sondern zu einer wirklich, Achtung, gigantischen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe gleich zwei Gäste bei mir. Es ist zum einen Thomas TJ Jaspers, hallo.
Ja, hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf und da bin ich.
Und ebenfalls dabei ist Henning Strauß, hallo.
Ja, hallo nach Berlin, hallo Christian, freut mich auch wieder dabei zu sein.
Es ist ja klar, worüber wir sprechen. Ihr habt hier im Podcast geklickt, ihr habt den Titel gesehen, ihr wisst, worum es geht. Aber wenn die beiden Namen und Leute dabei sind, ist es eigentlich auch inhaltlich klar, worum es geht. Es geht mal wieder um monsterhaft große Wesen, die durchs Kino stapfen und die besprochen werden wollen. Und in dieser Ausgabe tun wir das Ganze zu Godzilla vs. Kong. Und eigentlich wollen wir auch sehr, sehr gerne noch über das allgemeine Monsterverse sprechen. Deswegen haben wir viel vor in dieser Ausgabe. Ich hoffe, wir kommen gut durch alles durch. Und ich freue mich schon sehr, weil so Filmuniversen ist ja so ein sehr aktuelles Thema. Und ich denke mal, dass das eines der interessanteren Filmuniversen tatsächlich ist, die wir in dieser Ausgabe besprechen können. Bevor wir das tun, noch eine kurze Frage in die Runde. Ich glaube, die geht auch einfach mal direkt an dich, Henning. Denn wir hatten ja alle, glaube ich, das letzte Mal das Vergnügen auf der KaijuCon. Das muss noch 2019 gewesen sein, bevor die Welt sich so verändert hat, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Und ist dieses Jahr wieder stattgefunden. Henning, erzähl doch mal, du warst da. Erzähl mal vielleicht so ganz kurz, ein kurzer Abriss. Was ist das eigentlich? Was ist die KaijuCon und was gab es im Jahr 2022 nach Pandemiepause zu erleben?
Ja, also die KaijuCon, wie schon gesagt, hat dieses Jahr wieder stattgefunden. Es war nur für 2 Tage, haben wir diesen Relaunch bzw. diese Wiederaufnahme halt dessen nämlich getätigt. Im Vergleich zu den vorherigen KaijuCons haben wir keinen Film dieses Mal halt nämlich gesehen, weil das konnten wir uns zeitlich nicht erlauben. Und wir sind auch in die alte Lokalität, die wir ursprünglich zum Anfang 2017 und 18 gemacht haben, dort nämlich gemacht. Und wir haben dort unter anderem neben halt Vorträgen entsprechend auch trotzdem Filme geguckt, aber keine Spielfilme, sondern halt eben Kurzfilme, entweder Stop-Motion oder halt auch einen etwas längeren Trailer zu einem Fanfilm, der jetzt demnächst Mitte November in Berlin dann nämlich eine Premiere feiern wird. Und hier geht es darum, wie halt eben der Kaiju-Fankult in Deutschland halt eben ausgelebt wird. Und dazu wurden halt verschiedene Fans, unter anderem ich auch, nämlich interviewt. Und dann wird halt eben dieser Film eine einmalige Vorstellung, allerdings privat dann in Berlin dann halt in einem Kino halt eben vorgeführt werden.
Spannend. Und die KaijuCon ist ja, wie der Name schon sagt, eine Art Convention, eine Zusammenkunft rund um das Thema Kaiju, rund um das Thema Monsterfilme oder Monstermedien. Kannst du für uns vielleicht so ganz grob ein paar Inhalte noch, also der Vorträge, du hast gesagt, es wurden Vorträge, es wurde wahrscheinlich auch viel diskutiert. War das Monsterverse da auch Thema?
Also ich sag mal, das Monsterverse ist ja natürlich immer wieder teilweise eben auch jetzt das Thema, aber hier ging es erstmal überwiegend wirklich darum, dass man sich jenseits von Skype, Facebook oder WhatsApp oder sonst jetzt erstmal wirklich wieder in der Realität halt dessen getroffen hat. Also das war wirklich erstmal das Wichtigste wirklich von allen. Es ging erstmal nur darum, wirklich sich gut zu fühlen, und das war halt einfach wirklich das wirkliche das Hauptaugenmerk wirklich dieser KaijuCon für 2022.
Stimmt, ja. Durch Pandemie gab es ja dann große Pause, ne? Also 2020 war, glaube ich, auch schon Pause.
Ja, genau.
2021,
Auch richtig. In den USA haben sie und in Japan haben sie es dann quasi alles online halt nämlich gemacht gehabt, aber hier für Deutschland hat man einfach nichts gemacht.
Ja, spannend. Spannend. Wir werden auch noch sehr viel in dieser Ausgabe, denke und hoffe ich, übers Monsterverse sprechen. Bevor wir das tun, habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn Es gibt ja die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu unterstützen. Das geht am allerbesten über Steady, da könnt ihr so ein Abo abschließen. Und da gibt es jetzt unter anderem auch eine Bonusfolge zu unserem letzten Themenschwerpunkt. Da hatten wir viel, viel, viel über Planet der Affen gesprochen und dazu auch eine extra Folge aufgenommen, die es nur bei Steady gibt. Dort könnt ihr den Podcast nachhaltig unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch Einmalzahlungen machen. Als Banküberweisung per PayPal. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Schaut am besten mal bei uns auf secondunit-podcast.de vorbei. Da gibt es alle Links, um diesen Podcast zu unterstützen. Und der Lieblingslink ist an meiner Stelle Steady. Alle, die es tun, vielen, vielen Dank. Ja, und damit kommen wir zu dem ersten großen Schwerpunkt, zu unserer Frage, was ist denn das Vorverständnis gewesen? Also wie sind wir jetzt in diese Sichtung von Godzilla vs. Kong reingegangen? Mit welchen Erwartungen? Wie oft haben wir den Film schon gesehen? Was haben wir uns dabei gedacht und erhofft und erwartet? Und da frage ich dich einfach mal, TJ, wie war denn so deine Sichtung jetzt, deine Wiederholungssichtung, gehe ich mal von aus?
Dieses wieder mal so als Dienstältester hier, genau. Ja, ich gucke ja immer mit dieser Perspektive auf diese Filme, weil, und da beneidet mich immer Henning, der wäre gerne, also im Gegensatz, die meisten Menschen wären ja lieber etwas jünger, aber in dem Hinblick wäre Henning, sagt er ab und zu mal gerne ein bisschen älter, um einfach diese Faszination der Kaiju-Filme, der Godzilla, der 60er, vor allem der 70er Jahre selber im Kino noch nachgespürt haben zu können. Sagt man das so richtig? Ihr wisst, was ich meine da draußen. Einfach selber nochmal dieses Erlebnis der Sonntagsnachmittags Kinovorstellung, wo wir alten Kaiju-Godzilla-Hasen ja immer so drauf rumreiten, was aber auch wirklich was ganz Besonderes war. Also aus der Perspektive heraus war das für mich natürlich ganz, ganz spannend. Einfach die Entwicklung dieser vier Filme nunmehr, wenn man so will, ich will nicht zu weit vorgreifen, des Emmerich-Godzillas, also der vier neueren US-Godzilla, einfach mal zu einem Höhepunkt kommen zu lassen mit diesem epischen Ost gegen West, US gegen Japan, also King Kong gegen Godzilla oder in dem Fall Godzilla vs. Kong Film. Und ich habe mir den noch extra für zu Hause aufgespart, weil ich ihn einfach wirklich so in Ruhe gucken wollte und habe dann auch mal versucht, was, glaube ich, auch nicht so ganz unbekannt ist als Gedankengang, jegliche Trailer, jegliches Gehype und so weiter und so fort mal einmal ranzulassen, zu sagen, Mensch, ich bereite mich da sehr individuell vor, fülle mein Karma nochmal auf für diesen Film und dann gucke ich den vielleicht vermeintlich letzten und den Abschluss dieses kleinen Monster-Versus, dieser kleinen US-Godzilla-Reihe dann zu Hause. Und ich war sehr, sehr gespannt und hab's dann auch sehr genossen. Gerade gestern nochmal in Vorbereitung auf diesen Podcast geguckt und bin seitdem eben halt auch ein bisschen intensiver im Austausch, vor allem mit dem lieben Henning, der da ja auch eine sehr, sehr differenzierte und eine sehr tiefgehende Meinung hat. Aber so will ich es erstmal stehen lassen, vielleicht, Christian. Deine Frage war ja so, wie ich das so wahrgenommen habe. Und ich habe das erstmal so an dem ersten Tag einfach genossen, was ich da gesehen habe.
Muss man ja auch dazu sagen, also zwei Sachen dazu. Zum einen hast, also wenn du von zu Hause sprichst, dann ist das Kino. Ich werde auch nie müde, in jeder Sendung, in der du dabei bist, das zu betonen, weil ich hatte die Ehre, da mal in deinem wirklichen Heimkino zu sitzen. Also ich sag's auch immer wieder, ich habe schon in offiziellen Kinos gesessen und hatte schlechtere, kleinere Leinwände und ein schlechteres Soundsystem zur Verfügung. Also das ist halt echt Wahnsinn, wenn du sagst, du guckst den zu Hause. Aber auch noch ein wichtiger Hinweis, weil das war ja ein Film, der durchaus auch dieser ganzen Pandemie zum Opfer gefallen ist, der ja in den USA, also der Release ist ja von 2021 und in den USA gab es diesen Deal, also das ist ein Film von Warner und Warner gehört zu Konglomerat und deren Streaming-Plattform ist HBO Max. Und 2021 hat der Chef von Warner gesagt, so, wir machen das folgendermaßen, wenn die Kinos irgendwie alle zu sind und das mit dieser Pandemie alles nicht so einfach, dann bringen wir einfach jeden wirklich großen Blockbuster-Kinofilm parallel zum Kinostart, zumindest in den USA, auf unsere eigene Streaming-Plattform. Und das hat auch den letzten Matrix betroffen und eben unter anderem diesen Film. Genau. Deswegen ist das ja für viele, glaube ich, zumindest dort tatsächlich mehr was fürs Heimkino oder auch was fürs Heimkino gewesen, was dem Film, glaube ich, nicht unbedingt, naja, zugute kommt oder nicht alle haben dann den Luxus wie du, mit dieser riesen Leinwand und der fetten Soundanlage gucken zu können.
Ja, gut. Damit sprichst du das Phänomen an, welche Filme fürs Kino gemacht sind. Ne? Und generell, dass man einfach sagen muss, bei so einem Film, der wirklich von einem Effektfeuerwerk lebt, also ich meine, ein aktuelles Beispiel ist jetzt der zweite Top Gun Maverick, wo alle Leute begeistert sind, wenn sie von dem Sounderlebnis alleine sprechen. Solche Filme gewinnen natürlich irgendwie durch die Technik und durch das große Bild. Und ja, das ist mit Sicherheit so. Und trotzdem versuche ich dann auch immer wieder irgendwo diesen Rahmen einzufangen und zu sagen, naja, vielleicht nicht, wie wirkt er auf einem kleinen Smartphone-Display, aber wie wirkt er dann tatsächlich auf dem durchschnittlichen Streaming-Device, das ja manchmal auch wirklich schon ein Smartphone sein kann oder ein Tablet, im günstigsten Fall dann der etwas größere Fernseher zu Hause. Und ist es denn nicht insofern, soll ich sagen, noch bemerkenswerter, dass dieser Film doch sehr, sehr erfolgreich war, so erfolgreich, dass das auch wieder seine Auswirkung, darüber werden wir nachher sicherlich auch nochmal das eine oder andere Wort drüber verlieren, seine Auswirkung für die Zukunft des Monsterverses an sich hat. Also insofern ist, glaube ich, oder beziehungsweise aus dem, wie er angekommen ist und wie viel er eingespielt hat, war das durchaus und ist es eine Erfolgsgeschichte, in Klammern, was sicherlich auch der Pandemie und der Tatsache zu verdanken hat, dass es halt nicht so viele Blockbuster in dem Zeitraum gab, die mal wieder von sich haben reden machen lassen.
Ja, mir ist es nur auch nochmal eingefallen, so um da vielleicht ganz kurz so meinen Standpunkt schon mal zu liefern, bevor Henning denn noch dran ist. weil ich habe den auch im Heimkino geguckt und ich habe ihn tatsächlich viel irgendwie auf dem iPad geguckt und gucken müssen und ich habe hier halt auch keine gute Soundanlage und das ist, also ich habe den Film gesehen, auch schon durchaus mit so einem traurigen Auge und habe mir gedacht, boah ey, also ein Grund mehr, irgendwann mal, wenn hier auch Pandemie vorbei ist, mal wieder bei dir vorbeizugucken, Thomas, und bei dir zu schauen. Weil, also ich habe wirklich vermisst, diesen Film auf der großen Leinwand zu sehen. So, der gehört, also
ja. Und ja. Bei uns gesagt, kann ich dir sagen, ich habe noch ein bisschen gebastelt, es ist noch ein bisschen größer geworden sogar und ist auch mit etwas neuer Technik ausgestattet. Und es war, Achtung, ich habe es in die Notizen schon mal reingeschrieben, es war auch ein Genuss, dem im stereoskopischen 3D zu sehen, ja. Wo man es halt selber einstellen kann, weil dieser Film ist, er ist wirklich, ich will nicht sagen, dass er dafür gemacht ist, aber es sieht schon ziemlich nach Candy aus, was dort mittlerweile so an wirklich durch- und weiterentwickelter 3D-Technik mittlerweile an ausgereifter, das ist vielleicht das richtige Wort dafür, was da geboten wird. Und das kann man natürlich oder das kann ich zu Hause so ganz nach meinen Sehgewohnheiten oder derer meiner Gäste, die sind natürlich in dem Moment noch wichtiger, dann eben halt so ein bisschen einstellen und sagen, so und so kommt er halt so zur Wirkung. Und dann kann immer noch jeder selber beurteilen, wie er den Film am liebsten sieht, ne?
Ja, und es ist wirklich die große Leinwand, die fette Soundanlage, so davon lebt der Film. Dafür ist er durchaus gemacht und so. Also ich fand es ein bisschen schade. Ich glaube, ich habe den ersten, also diesen 2014er Godzilla, den habe ich auch, ich habe den 14er Godzilla im Kino gesehen, den Kong nicht, dann den King of the Monsters mit euch im Rahmen der KaijuCon, so, das war auch ziemlich fett und ziemlich cool. Und den jetzt Kong vs. Godzilla wieder nicht aufgrund Pandemie und Schwierigkeiten. Aber ja, also da ist eigentlich, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Diskussion und dieses Ganze, wie hat die Pandemie auf diesen Film gewirkt, was du auch angedeutet hast, so welche Erfolgsmaßstäbe war im Zeichen der Pandemie eigentlich nötig und möglich und wie hat das vielleicht diesen Film auch ein bisschen beflügelt? Das wäre nochmal ein eigenes Kapitel, das haben wir uns hier gar nicht großartig rausgeschrieben, das könnte man auch nochmal an anderer Stelle, glaube ich, ein bisschen.
Wir werden wahrscheinlich am Ende des Podcasts feststellen, dass noch viele Fragen und viele Diskussionspunkte, wie eigentlich immer bei dir in deinem Podcast, noch offen bleiben für weitere Episoden. Aber das ist auch der Reiz dabei, ne?
Wir beantworten eine Frage und stellen fünf neue, so funktioniert das. Aber um den Bogen auch noch ein kleines bisschen größer zu machen, so, ich habe schon die anderen Filme erwähnt, ich habe mich auch richtig gefreut, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal schon geguckt. Ich habe mich echt gefreut auf das Ding. Also ich habe dieses Monsterverse echt schon länger sehr interessiert im Augenwinkel eher so verfolgt und war wirklich sehr gespannt, was jetzt hier so mit dem, zumindest war es ja so irgendwie auch vermarktet mit diesem Höhepunkt, vielleicht sogar Endpunkt, vielleicht auch, wie wir jetzt festgestellt haben, doch nicht Endpunkt, aber mit so einem, ich sag mal, mit so einem Satzzeichen. Also ob es jetzt nur ein Punkt oder ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen ist, aber es hat so ein Kapitel wirklich zugemacht. Das war ja so dieser Plan, diese beiden filmischen Monster einzuführen und dann zusammenzubringen. Und das ist ja an dieser Stelle passiert. Also um jetzt mal in meinen eigenen Vokabeln quasi zu arbeiten, das ist der Avengers-Film. Ja, das ist der Film, der jetzt erstmal zeigen muss, dass diese eigenen Wesen mit ihren vorher eigenen Filmen auch zusammen miteinander gegeneinander funktionieren. Und da hatte ich mich schon echt drauf gefreut und freue mich auch noch gegen Ende mit euch intensiver auch über dieses Filmuniversum zu sprechen. Aber vorher möchte ich nochmal herausfinden, Henning, wie war es denn bei dir auch in Sachen Vorfreude, auch in Sachen Erwartungshaltung? Wie bist du in die erste Sichtung, vielleicht auch in die jüngste Sichtung gegangen? Wie ist so dein Verhältnis zu diesem Film so im Vorfeld gewesen?
Also grundsätzlich gesprochen, viele, sag ich mal, meiner Freunde, TJ zum Beispiel weiß es ja auch und eventuell weißt du es auch noch, Christian, ist es ja so, das erste Aufeinandertreffen zwischen King Kong und Godzilla aus dem Jahre 1962, eben King Kong vs. Godzilla, beziehungsweise die Rückkehr des King Kong, war ja mein erster Film mit Godzilla überhaupt in meinem Leben. Und deswegen war quasi Godzilla vs. Kong natürlich ein Ereignis, auf das ich natürlich hingefiebert habe. Aber auch gleichzeitig war ich sehr vorsichtig, sehr skeptisch und sonstiges, weil halt nämlich der Film dann doch gewisse Spuren dann, beziehungsweise sich an die Identität nämlich aufbaute, finde ich zumindest, die er hätte nicht brauchen können. Schlussendlich ist es aber auch so, ich habe es akzeptiert, beziehungsweise ich akzeptiere den Film so, wie er halt nämlich ist. Und er macht an sich auch Spaß und Laune natürlich, aber es ist halt wirklich so, der Fokus, also ich hoffe mal, wir dürfen spoilern, wirklich so, die Einbindung von Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong war für mich nicht notwendig. Nein, weil für mich ist der Film wirklich, und das kann man leider auch wirklich so sagen, er hat sehr viele visuelle Anbiederungen an eben DCs Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ich weiß, er wird geschrieben, aber ich habe es jetzt so gesagt. Aber jedenfalls ist es wirklich so, diese Einbindung wirklich von Mechagodzilla hätte wirklich nicht Not getan. Und gleichzeitig hätte man auch wirklich sagen können, sage ich mal im Vorfeld, wirklich auch, wenn natürlich durch die positive Charaktereinführung von Godzilla wie Kong im Monsterverse, wirklich, dass man trotzdem dann sagt, ja, man hat hier zwei Alpha-Kaiju-Titanen, die einfach nur deswegen kämpfen, weil es halt einfach jetzt ein Territoriumsdisput halt dessen nämlich gibt. Und damit, sage ich mal, finde ich, hätte der Film meinen persönlichen Erwartungen wirklich besser entsprochen, weil halt eben diese neue Idee, dass Godzilla wie Kong Alliierte werden können oder zumindest sich gegenseitig respektieren können, obwohl ja die ganzen Jahrzehnte vorher eben die ikonische Feindschaft im Zentrum halt dessen stand, wollte ich nur persönlich sagen, da wäre ich mit persönlich besser gefahren, aber ich halte dadurch den Film jetzt nicht für absolut schlecht oder sonstiges. Nein, ich fühle mich immer noch davon unterhalten, aber es ist jetzt nicht quasi der Film geworden, den ich mir persönlich gewünscht hätte.
Ja, spannend. Dann lass uns da gleich noch mal ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht machen wir das über eine kurze Inhaltszusammenfassung. Auch da, Henning, klär uns noch mal ein bisschen auf. Ruf noch mal in Erinnerung, was ist hier los bei Godzilla vs. Kong?
Ja, also bei Godzilla vs. Kong ist es jetzt halt entsprechend so, dass durch Ereignisse, die wir filmisch nicht mitbekommen haben, sondern nur durch Begleitmaterialien, ist es wirklich so, dass Skull Island jetzt von dem Sturmsystem, was ursprünglich ja die Insel nur umgeben hat, hat es aber jetzt definitiv eingenommen. Und deswegen ist es halt auch so, dass das entsprechend auch nach einer neuen Heimat für Kong gesucht werden muss. Und entsprechend ist es noch zusätzlich so, dass die letzte Überlebende des Eevee-Stammes, die junge Gia, wirklich in der Lage halt eben ist, mit Kong zu kommunizieren. Und dieser Plot führt die Elemente halt eben so zusammen, dass natürlich die Hohlerde, die man ja 2019 mit Godzilla vs. Godzilla King of the Monsters wirklich komplett, dann sag ich mal, auch entdeckt hat, noch tiefergehend halt eben zu erforschen und natürlich man dann auch herausfinden wollte, ja, was gibt es dort unten, was ist eine Energiequelle für die Kaiju-Titanen und sonstiges, und so kommt es halt dann nämlich, dass halt nämlich das Unternehmen Apex eben um auch Godzilla wiederum zu beseitigen, um auch wieder die Vormachtstellung des Menschen auf der Erde herzustellen, nämlich den Roboter Mechagodzilla, nämlich konstruiert. Und das führt dann auch wiederum noch so zueinander, dass nämlich der Konflikt zwischen Godzilla und Kong dann noch unterbrochen wird, als Mechagodzilla nämlich auftritt und beide Titanen, also Godzilla wie Kong, dann schlussendlich einsehen müssen, ja, Mechagodzilla ist jetzt unser gemeinschaftlicher Feind und den müssen wir jetzt halt einfach nämlich dann gemeinschaftlich halt nämlich besiegen. Und das Ende sieht dann so aus, Kong darf über die Hohlerde herrschen und Godzilla herrscht über die Oberflächenerde.
Ja, dankeschön.
Bitte.
Dann haben wir auch noch einen ganz großen Stab und auch besonders, wie ich gerade gemerkt habe, sehr viele Leute, die am Drehbuch und der Geschichte mitgeschrieben haben. Wir haben aber an erster Stelle Adam Wingard, der Regisseur des Filmes, der, so wie ich das sehe, vorher keine der Vorgängerfilme irgendwie gemacht hat, aber jetzt die Fortsetzung werden wir am Ende auch nochmal, glaube ich, ein bisschen aufgreifen. Wo geht das Monsterverse eigentlich hin? Es gibt schon eine Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong, die angekündigt ist und die macht er auch wieder, aber hat vorher, glaube ich, noch nicht viel in der Reihe mitgearbeitet. Wir haben dann, wie gesagt, sehr viele Leute in Sachen Story. Wir haben Terry Rossio, Michael Dougherty, Zach Shields, die jeweils irgendwie Story-Credits haben, aber am konkreten Drehbuch geschrieben haben Eric Pearson und Max Borenstein. Der Pearson ist wohl so ein bisschen in Sachen Marvel unterwegs und hat da so einige Filme geschrieben. Und der Borenstein tatsächlich mehr im Monsterverse und hat schon auch an den vorherigen Filmen teilweise Drehbuch geschrieben oder Story geliefert. Also da kommen, glaube ich, zwei Leute zusammen aus verschiedensten Ecken, die ja hier diesen Film aus Filmuniversen wie auch Godzilla und Kong Ebenen zusammenbringen sollen. Was ich ganz interessant finde, da werden wir, glaube ich, auch noch gleich ein bisschen drauf zu sprechen kommen, dass relativ wenig der Schauspielenden, der Figuren diese Filmreihe zusammenhält. Wir haben hier jetzt ein paar Namen noch dabei, die teilweise im Vorgänger in dem King of the Monsters dabei waren, aber werden wir gleich auch noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Wir haben Alexander Skarsgård als Nathan Lind, Millie Bobby Brown als Madison Russell, Rebecca Hall als Eileen Andrews, Brian Tyree Henry als Bernie Hayes und Kyle Chandler als Mark Russell, die mir da so aufgefallen sind. Ja, ich hole einmal tief Luft und würde sagen, damit tauchen wir auch direkt noch in den Film weiter ein. Gibt es vielleicht bei euch ein Stichwort, was ihr als erstes rausgreifen wollt? Ansonsten schlage ich eins vor. TJ, was war so dein Eindruck, um jetzt mal so konkreter zu werden und auch inhaltlicher zu arbeiten, was diesen Film soweit anging?
Also ich muss natürlich, Henning, kann das gar nicht erzählen, auch zuzustimmen, als er so ein bisschen auch erzählte, wie so seine dann doch auch so seine Sichtweise auf diesen Film war, dass es halt nicht dieser perfekte Film war, den es aus seiner Sicht hätte werden können. Ich fange vielleicht mal kurz da an, ich werde aber nicht zu episch ausholen, nämlich einfach, das ist mir noch eingefallen, als ich euch zugehört habe, mir einfach so gedacht habe, ein Ding habe ich einfach vergessen. Und ein für mich wichtiges, wichtige Eigenschaft, die für mich die Seherfahrung eigentlich auch mit beeinflusst hat, bei aller Objektivität, jetzt eben halt auch Subjektivität, ist insgeheim, und ich glaube, da bin ich weiß Gott nicht der einzige Godzilla-Kaiju-Fan, so sehr wir auch verhaftet sind, natürlich bei den Suit Motion, also den klassischen Mann im Kostüm-Effekten und Miniaturgeschichten der japanischen Godzilla-Filme. Aber spätestens als ich mal Jurassic Park im Kino gesehen habe, also ja, große Leinwand, großes Soundsystem und großer Film sowieso und großartig auch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war ja auch euer Jubiläumsfilm, Christian, also nochmal Werbung ja für diese wunderbare Folge bei euch. Es ist viel und alles über den Film gesagt worden. Und das, was ich sagen wollte, ist aber, da wünschte ich mir natürlich insgeheim auch mal, wow, wenn ein Godzilla mal so gut aussehen könnte, irgendwie, also mal kein Suit Motion, sondern tatsächlich mal irgendwie modernes CGI, meinetwegen gespickt oder auch noch ergänzt mit Miniatureffekten, wie auch immer, eben halt à la Jurassic Park. Dann kam irgendwo Gino dazu, also dieser Emmerich-Godzilla, über den wir ja auch mal geredet haben, wo ich so dachte, der hat eigentlich alle technischen Voraussetzungen, um großartig zu werden, um dieses ganze Thema, also um Godzilla, um die Godzilla-Filme einfach mal wundervoll zu ergänzen. Und dann kam dann eben halt sowas dabei raus. Und jetzt hatten wir tatsächlich einfach mal dieses Ereignis, dieses Spektakel, Godzilla gegen Kong. Und natürlich hat mich dieses große Kino, dieses Popcorn-Kino, diese Effekte, diese Musik, mit der Film einfach einsetzt, da hatte ich auch gerade noch dran gedacht, wenn so das erste dieses Thema kommt, fast so ein bisschen so zimmermäßig, obwohl es halt mal nicht Hans Zimmer war, der die Musik gemacht hat, das zieht einen gleich so in diesen Film rein. Und jetzt musst du mir deine Frage nochmal stellen.
Nee, das die Frage war einfach erstmal nur so allgemeine, ein allgemeiner Eindruck jetzt zu dem Film. So, sind diese Erwartungen aufgegangen? Also hast du jetzt, du hast ja gesagt, dass du schon ein bisschen enttäuscht eher
klar,
war.
Ich habe die Erwartung, was ich auch sehr gerne mochte, und ich gucke auch so ein bisschen, wir haben uns ein paar Mal Notizen so gemacht, und da taucht jetzt natürlich ein, und Henning hat es auch schon angedeutet, du glaube ich auch, Christian, ein zentrales Thema auf, das ist diese Hohlerde-Geschichte. Mhm. Also dieses Stichwort Verschwörungsthema, was da so mitschwingt. Es ist doch ein fantastischer Film, den wir hier geguckt haben. Mal ganz ehrlich, Titanen, sowieso Godzilla, bei allem mythologischen Unterbau, die diese Godzilla-Filme haben, und irgendwie Entsprechung, eben da ist Henning viel besser als ich in den Shintoismus rein und was es da gibt. Aber es ist ein großartiges, großes irgendwie Fantasy-Thema, das man aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven, deshalb reden wir auch gerade darüber, beleuchten kann. Deshalb hatte ich das Thema ja auch irgendwann mal zu euch mitgenommen in diesem Podcast. Und hier haben wir einfach mal wirklich was amerikanisch Fantastisches irgendwie. Hier kommt dann die Hohlerde rein, ein Thema, das ich ja seit Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde, sowieso äußerst faszinierend finde. Einfach als Thema, bitte nicht missverstehen, dass jetzt, ich bin weder ein Flacherdler noch ein Hohlerdler, was das angeht. Aber ich fand auch das Pacing dieses Films so. Ich finde, er hat einfach, sicherlich auch irgendwo versucht, das wettzumachen, was man dem 2014er Godzilla oft vorgeworfen hat. Hm. Oh, viel zu wenig Godzilla, viel zu viel menschliche Geschichte da drin. Aber mir ist bei der ganzen Geschichte, und dann gebe ich auch gern gleich an Henning weiter, mir ist bei dieser Geschichte eins wichtig und aufgefallen. Das ist, dass die amerikanischen Filme versuchen, eine Übersetzungsebene einzubauen. Also dadurch auch so dieser menschliche Aspekt, was bei den japanischen Godzilla-Filmen oftmals Außerirdische sind. Ich glaube, mit denen kann man sich nicht so gut identifizieren wie mit einer rein menschlichen Geschichte, wo es um Beziehungen geht. Diese dann ein Stück weit einfach zu übersetzen in diese große Titanenwelt. Also ich habe mal dieses Wort notiert hier, dieser Gefühlsvorrat, ne, den wir ja im Grunde genommen teilen mit den Protagonisten, mit dem Menschlichen im Film. Auf der einen Ebene, auf der anderen Ebene, dadurch das Näherbringen dessen, was sozusagen so die Titanen eventuell fühlen und wie die sich dann verhalten, was daraus abgeleitet wird. Das kann sehr kitschig mitunter sein, aber auf der anderen Seite, ich greife ganz kurz eine Schlüsselszene raus, jetzt aus, um mal zu beschreiben, wie das funktioniert, aus Godzilla King of the Monsters, wo der gute Ken Watanabe, unser, wir haben ihn damals genannt, Quotenjapaner in den amerikanischen Filmen, runtertaucht zu Godzilla und ihn rettet ja in dem Moment, indem er selber ums Leben kommt, weil er dort eine Atombombe zündet. Ne, und das der einzige Moment ist, wo er ein japanisches Wort spricht. Und das sind für mich so ist super kitschig, ich weiß, aber das sind für mich so Momente, die funktionieren einfach so gut, weil sie für mich so eine Brücke schlagen und sagen, wow. Ne, also er ist ein Japaner, er spricht zu Godzilla, den er auch so ausspricht, spricht er japanisch. Und das hatte man jetzt hier bei Godzilla gegen Kong ja auch mit dem Sohn von ihm halt, der auch eben halt nochmal kurz japanisch gesprochen hat. Und das geht euch doch auch so bei Filmen. Manchmal ist es so dieser Moment, wo ihr sagt, jo, irgendwie macht das Spaß und irgendwie ist das toll. Und wie bin ich drauf gekommen? Auch diese Hohlerde-Geschichte, die da eben halt so eingebunden ist mit den, ist es irgendwie so ein bisschen amerikanisch over the top, aber das sind die Monsterkämpfe ja auch. Und trotzdem versucht er immer irgendwo sowas, was runterzubrechen auf sowas, gefühlsmäßig, was er versucht, uns rüberzubringen, trotz aller Titanenkämpfe und Andersartigkeit, die diese Monster nun einfach mal sind und haben. So würde ich das jetzt. Und also von daher ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach mag da drin und die mich da so angesprochen haben.
Wollte ich gerade sagen, das klingt ja schon so, als ob du schon im Vorfeld in die Presse springst für den Film.
Ja, aber ich bin, Leute, ganz kurz, Ich habe auch das Alter, in dem ich sowas liebe vielleicht, in dem ich altersmilde werde, ne, und in dem ich einfach so. Ich finde das doch klasse, dass wir hier so eine Ergänzung haben. Und ich weiß, Henning, und dann gebe ich wirklich gerne mal zu dir rüber. Henning, bist du nicht auch der Meinung, dass im Grunde genommen, also lassen wir mal ein bisschen diesen Emmerich-Godzilla außen vor, aber dass das alles einfach prima Ergänzungen für ein Genre, will ich einfach mal sagen, für diese Godzilla-Thematik an sich ist, die wir einfach alle nur wertschätzen können, oder Henning?
Ja, also im Grunde genommen natürlich. Es sind halt einfach fantastische Dinge, wie du auch richtig gesagt hast, TJ. Und nur zur vielleicht Erinnerung für dich oder grundsätzlich neue Informationen, dass Godzilla und die Hohe Erde, sage ich mal, zusammenkommen, ist ja nicht eine reine Erfindung der Amerikaner, sondern das war schon eine Erfindung der Japaner für das Jahr 1956, als man einen Film mit Namen Bride of Godzilla, Fragezeichen, nämlich geplant hatte. Da wollte ich nur sagen, also diese Kombination an sich ist, wie gesagt, wirklich japanisch, und ich wollte nur sagen, das Monsterverse ist ja an sich ein Versuch, eine Reflexion wirklich von japanischen Ideen und natürlich gefiltert durch das amerikanische Auge. Und ich sag mal, natürlich bieten sie sehr viel Diskussionsbedarf, und sie müssen auch sehr viel halt eben diskutiert werden, wie man halt eben auch die japanischen Filme halt eben diskutiert, beziehungsweise weil wir ja nun mal im Westen nur unsere westliche Perspektive dessen haben. Das ist wohl wahr. Nur, was ich noch sagen möchte zum Film Godzilla vs. Kong selber, ist halt eben das Thema, was wir im Film auch haben, ist ja halt eben das Thema Verschwörungstheorie. Und auch wenn natürlich, wie du schon begründet hast, in der Fantastik, sage ich mal, wirkt das. Aber wenn wir uns jetzt mal bedenken, durch den starken Medienkonsum, der ja immer mehr wächst bei Menschen, ist es wirklich auch so, dass natürlich, wenn dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker auftreten oder sonstiges, und dann hat irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker recht, oder sonstiges. Also, und die meisten Verschwörungstheorien, sage ich mal, sind ja nur dazu da, um wirklich plakativ irgendwas halt nämlich an die Wand zu stellen oder sonstiges. Und da, sage ich mal, ist das, finde ich, problematisch. Aber ich möchte das jetzt nicht da, was weiß ich, wie jetzt halt eben ausführen.
Ja, da hake ich auch gerne mal ein, weil ich hatte das Thema auch so ein bisschen hier bei uns in den Notizen reingesetzt. So, das war einfach für mich ein bisschen schwierig, so beim Schauen, wo ich persönlich einfach gemerkt habe, also wie du gesagt hast, TJ, das ist ein großer, bombastischer, spaßmachender Popcorn-Film, auf größter Leinwand mit den größten und dicksten Pinseln aufgetragen. Und da möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, so wie wunderbar das eigentlich auch ist. Und ich war einfach nur so unfassbar müde, weil wir jetzt irgendwie auch diese, ne, der Film ist 2021 rausgekommen, so, wir reden jetzt 2022 drüber, also ich wäre sehr froh, wenn wir die nächsten 10 Jahre weder filmisch noch in der realen Welt uns irgendwie mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen müssen, wenn das Thema einfach mal pausiert und wir uns dann, weißt du, mich hat das ein bisschen rausgerissen und abgelenkt, weil ich einfach diese realweltliche Müdigkeit zu dem Thema in dem Moment gespürt habe und mit Augen gerollt habe und dachte, boah, jetzt hier nicht auch noch, ja? Ich bin doch jetzt gerade hier in diesen Film eingetaucht, um diesem ganzen Mist mal zu entkommen, der da in der Welt da draußen für bare Münze gehalten wird, so.
Ja.
Und dann gib mir wieder ein bisschen mehr was von der großen Monsterkeilerei, weil dafür habe ich mein nicht vorhandenes Kinoticket hier zu Hause an mich selbst gezahlt, so ungefähr. Aber wie gesagt, also für mich war das auch so ganz, ganz grundsätzlich und ganz allgemein ein Film, also ich hatte größere Probleme mit King of the Monsters. Das habe ich auch noch so in Erinnerung, wie wir da auch echt kritisch auf dieser Kaiju-Con auch uns darüber ausgetauscht haben, so mit Publikum, und wie da, glaube ich, echt so zwei Lager auch irgendwie entstanden sind. Und ich hatte viele problematische Aspekte irgendwie an einem Film, so. Und ich mochte auch den 2014er Godzilla eigentlich in dem Moment, wo er so viel angeteasert hat und mir da auch so ein bisschen Sachen einfach, ich will nicht sagen weggenommen, aber eben erstmal nicht gegeben hat, so, die ich vielleicht auch sehen wollte, so, und die ich halt hier jetzt bei Kong vs. Godzilla so völlig frei und völlig, sag ich ja, dick auftragend, und das im besten Sinne, also ein Film, der eigentlich nicht mehr irgendwie groß zurückhalten muss, der auch viel der uns viele klare Action-Momente einfach liefert. Diese Nummer da auf dem Flugzeugträger zwischendurch, ja, die bei Tageslicht irgendwie passiert oder in Hongkong da die großen Keilereien im Neonlicht. Das sind alles so Sachen. Ich mag das, wenn diese Fantastik, die ja auch Grundlage dieses Filmes ist, die ich ja eben sehr gerne in meinem Superheldinnen-Genre auch konsumiere, ja, wenn da irgendwie Wesen mit Superkräften von anderen Planeten sich auch gegenseitig irgendwie durch die Gegend keilen und das irgendwie tun, dann, ich mag es, wenn diese Fantastik, wenn man sich nicht dafür entschuldigen muss und das auch nicht tut in diesem Film, sondern und gleichzeitig auch nicht zu übertrieben ernst nimmt. Ja, und da hat der Henning schon gesagt, es gab dann noch diesen anderen Film mit dem Versus im Namen, nämlich hier Batman vs. Superman. Und dieser Film hat für mich auf vielen Ebenen halt nicht funktioniert, eben auch, weil der sich so unfassbar ernst genommen hat bei der ganzen Sache. Da fehlte mir irgendwie auch der Spaß, da fehlte mir der Spaß im Umgang mit der Materie, aber auch so dieses, da hatte ich so das Gefühl, da wollte man sich schon fast entschuldigen für den Film oder für diese Figuren, die man da erzählen will. Und das tut Kong vs. Godzilla einfach nicht.
So. Ich lass mich einen kleinen Aspekt noch ganz kurz hinzufügen. Vielleicht sogar ein bisschen überspitzt darstellen, nämlich einfach sage, dass dieser Film, ich kann das total nachvollziehen, was du über die Verschwörungstheorien und deren gesellschaftliche Akzeptanz und Darstellung, wir alle wissen, was gemeint ist, ihr da draußen auch, was du damit ausdrücken willst. Und ich möchte eigentlich ein bisschen überspitzt vielleicht sagen, dass das Thema die Verschwörungstheorie, so, das geht nochmal beim Namen zu sein, der hohlen Erde, dass das so, das ist in diesem Film als Lehrbeispiel an die Wand geworfen wird, was für ein Quatsch diese Verschwörungstheorie einfach ist. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, wie darüber geredet wird, wie es dargestellt wird, wie da hingereist wird, dann kann ich doch eigentlich nur zu einer Aussage kommen, liebe Leute, die ihr tatsächlich an die Theorie der hohlen Erde glaubt, und es gibt genug Webseiten, und die gab es übrigens schon irgendwie Anfang 2000, bin ich mal darüber gestolpert, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, dann weiß ich nicht, in was für einer komplett verdrehten Fantasy-Welt ihr wirklich lebt. Ihr habt meinen Respekt irgendwie, schreibt gute Drehbücher daraus oder macht eigene Filme, aber versucht uns nicht zu verkaufen, dass es wirklich irgendwie einen realistischen Bezug zu irgendwas haben könnte, was physikalisch, technisch, kosmologisch oder was auch immer geologisch möglich ist. Und ich glaube, das hat auch dieser Film irgendwie, ja, soll ich sagen, was ich gerade halt gesagt habe, so fantastisch, toll, aber wirklich physikalisch wirklich unmöglich dargestellt, dass man doch einfach sagen muss, okay, so sieht die hohle Erde mit Sicherheit nicht aus. Das wollte ich aber nur noch mal so reingeworfen. Könnte man ja vielleicht auch so sehen. Ne?
Und da hast du auch dann wieder recht, weil da also mit diesem Element der hohlen Erde, ja, also da wird er jetzt auch gar nicht so sehr auf diesen Verschwörungsaspekt irgendwie umgegangen.
Stimmt.
Sondern er wird für bare Münze genommen und dann aber eben wie alles andere auch, wie ich finde, dann wieder sehr spaßig auch durchgezogen. Also da gab es ja dann auch die coolen Momente, wo sie da irgendwie durchfallen und dann die Schwerkraft an der einen Stelle sich irgendwie umkippt und mit diesen coolen Space-Raumschiffen da irgendwie durchfliegen und so. Das ist schon.
Und Kong an diese Steine tippt, die dann, ne, also in die andere Richtung. Ja, gut. Aber die Insel der Monster wäre vielleicht auch charmant gewesen bei der Gelegenheit. Vielleicht hätte man da sich eher drauf beziehen sollen.
Ja, das stimmt. Man hätte es so nicht. Und der Punkt ist so, mich hat es ein bisschen erinnert, so vor 10 Jahren, gab es auf einmal diese Welle so mit Man of Steel und dem Star Trek Into Darkness, wo innerhalb so von so wenigen Jahren 9-11 nochmal so durchgespielt wurde, filmisch. Ah, okay. Also so optisch irgendwie auch. Mhm. Terroranschläge auf irgendwelche Stadtgebiete und Hochhäuser fallen irgendwie um und alles sieht so aus wie irgendwie 10 Jahre vorher in Wirklichkeit mit 9-11 gewesen, wo ich dann auch sehr müde oft aus dem Kino gekommen bin und dachte, Mensch.
Kann man vorstellen.
Also auch so, weißt du, so geballt und so dicht aufeinander irgendwie, so ein Trend irgendwie auch.
Ja.
Habe ich so ein bisschen Schiss, dass wir das jetzt irgendwie auch noch in den nächsten Jahren
kann ich absolut loswerden. Verstehen. Also ist auf jeden Fall für mich auch ein valider Punkt. Man kann es halt so und so sehen, aber man merkt, dass er da dem Zeitgeist irgendwie entspricht und das aufgegriffen hat. Vielleicht, wenn, ich sag mal, zumindest diese Art von Verschwörungstheorie oder Theorien insgesamt so ein bisschen wieder am Absacken sind, wer weiß, ob es jemals passiert, dass es nach 10 Jahren noch mehr Spaß macht, ihn zu gucken, weil man dann einfach ein bisschen frisch wieder ist.
Ja.
Genau.
Henning, okay. Aber nochmal zu dir und auch diesen anderen Punkt, den TJ auch schon so ein bisschen vorbereitet hat. Das Thema, ich sag's jetzt mal, Familie. Ja, also ich habe so den Eindruck, dass besonders diese Monsterverse-Filme, so mit denen habe ich mich ein bisschen mehr oder nicht ein bisschen, mit denen habe ich mich deutlich mehr beschäftigt als mit dem japanischen Kaiju-Film. Das Monsterverse hat dieses Problem in vielen Kritiken und Rezensionen irgendwie öfter bekommen. So die Frage, was machen die Menschen drumherum eigentlich? Was wird mit denen erzählt? Warum sind die da? Was machen sie, außer auf die Monster zu staunen und zu sagen, guck mal groß und guck mal Action. Viele sagen auch, eigentlich haben die mittlerweile gar nichts mehr in den Film verloren. So, mach irgendwie einen 2-Stunden-Film, wo es irgendwie nur um Godzilla und nur um Kong geht. Wir brauchen diesen Cast von, in Anführungszeichen, Nebenfiguren eigentlich gar nicht mehr. Mir ist jetzt aber aufgefallen, als ich dann eben auch die anderen Filme nochmal nachgeholt hatte und eben auch bei Kong vs. Godzilla, dass das Thema Familie eigentlich immer, wir haben andere Besetzungen, wir haben andere Figuren, andere Menschen um diese Kaijus herum, aber es geht eigentlich irgendwie immer wieder um das Thema Familie, ja, also verschiedene Generationen, Eltern, Kinder, das taucht immer wieder auf. Wie ist das für dich als jemand, der, glaube ich, ein bisschen mehr so in diese Filme auch reingeht, um zu sagen, so gib mir Kaijus, wie ist das für dich mit diesen menschlichen Geschichten drumherum? Ist das ein Problem? Ignorierst du das oder sagst du, nee, das muss mindestens genauso gut sein wie die Kaiju-Action? Wie ist so dein Umgang damit?
Okay, also um es kurz zu sagen, das Thema mit der Familienbande ist, wie gesagt, halt auch in Japan natürlich wichtig, wenn es jetzt um die Originalfilmreihe halt dessen geht. Nur wird das natürlich komplett anders inszeniert. Und es ist halt eben auch so, und da würde ich dann halt einfach sagen, die menschlichen Charaktere aus einem Kaiju-Film zu entfernen, halte ich für den größtmöglichen Fehler, den es überhaupt dann zu machen gibt, weil halt einfach, wie soll ich sagen, wir Menschen sind ja nun mal diejenigen, die, wenn wir nach der japanischen Reihe halt dessen gehen, wirklich die Kaiju als solche erschaffen haben. Weil wenn wir die Kaiju quasi nur noch alleine lassen, dann haben wir nur noch große, simple Tiere, die denen jeglicher Symbolismus und sonstiges halt dann nämlich fehlt. Und wie soll ich sagen, dann gucken wir uns in diesem Sinne nur eine Dokumentation an und wenn jemand dann sagt, ja, und dann soll das noch gleichzeitig typisch Hollywood westlich geerdet sonstiges halt nämlich sein, dann können wir uns darauf einstellen, ja, dann wird es noch weniger Monsterkämpfe in Anführungszeichen geben, sondern dann dürfen wir Godzilla beispielsweise so dabei beobachten, dass er über 90% des Films, wie gesagt, schläft, dann irgendwann mal aufwacht, sonstiges, sich vielleicht kurz kratzt, dann wieder einschläft oder wirklich irgendein anderer Kaiju-Titan vielleicht mal kurz um die Ecke kommt und er den nur verscheucht oder wenn er ihn wirklich bekämpft, wird er ihn wahrscheinlich nicht umbringen und falls er ihn doch umbringt, okay. Aber ja, und dann vielleicht mal was frisst oder wirklich nach einer Partnerin sich kurz umsieht, dann sich paart, sonstiges und das ist es dann mal wieder. Und das, sage ich mal, würde dem Kaiju Eger, ob es nun wirklich das Japanische ist oder halt eben das Monsterverse aus den USA, das würde wirklich den Charakteren nicht wirklich helfen. Was wirklich helfen würde, ist halt einfach wirklich zu sagen, Autoren wie Max Bornstein, bitte geht jetzt. Wir brauchen einen Autor, der wirklich es schafft, sage ich mal, mit, wenn er schon wirklich das, den Familienfaktor wirklich in, wirklich darin einbinden muss, als größte soziale menschliche Errungenschaft, die Familie halt, weiter und so fort, dass der das glaubhafter beziehungsweise Massen wirklich überzeugender halt dessen nämlich schreibt. Deswegen wollte ich nur persönlich das halt nämlich so nämlich erwähnen, denn ich denke mir persönlich, wenn wir einen anderen Chefautoren bekämen oder andere Autoren, die es wirklich besser verstehen, menschliches Drama und Science Fiction und Fantasy, sage ich mal, zu kombinieren und dass die dann auch für eine Produktion des Monsterverse halt nämlich zusammenzuarbeiten, dann würden auch würde ich diese Stimmen weniger werden, frei nach dem Motto, ja, wir brauchen überhaupt keine Menschen oder sonstiges, was ich, mir stößt das sehr sauer auf und ich persönlich kann nur darüber immer den Kopf schütteln und wenn ich das jedes Mal irgendwo von irgendjemand lese oder mitbekomme, dann rolle ich nur mit den Augen und das, ja, also ich kann das nämlich nicht nachvollziehen, weil halt eben, auch wenn es natürlich Fanfiction gibt, die, wie soll ich sagen, die natürlich sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, also nur Kaiju. Das ist auch in Ordnung so, aber wie gesagt, das ist Fanfiction und gleichzeitig diese Fanfiction ist immer sehr kurz. Sprich, ich nenne mal ein Beispiel von dem Kanal Kaiju Moments von einem spanischen Fan namens Alexis Gonzalez. Und Alexis macht das so, er erstellt wirklich seine Kaiju Action Kurzfilme nur in MS Paint und die sind dann vielleicht mal um die 5 Minuten lang. Aber 5 Minuten sind keine Spielfilmlänge. Und deswegen wollte ich nur sagen, für Fanfiction ist das in Ordnung, vollkommen okay, weil das, wie gesagt, Fanfiction halt dessen nämlich ist. Aber wenn wir wirklich um offizielle Produktionen halt dessen haben, die 90 Minuten, sag ich mal, schon, sag ich mal, Minimum mal dauern sollten, dann brauchen wir eine gesunde Balance zwischen Menschen und Kaiju und gleichzeitig wird auch sehr häufig seit dem Beginn des Monsterverse, warum auch immer, nicht verstanden, dass auch in Japan wirklich die Kaiju-Präsenz nicht immer wirklich der Faktor halt dessen ist. Die Kaiju mögen zwar die Stars an sich sonst dessen sein und auch wenn sie weniger im Bilde wirklich sind, es geht um die Vermittlung des Gefühls, auch wenn das Kaiju oder die Kaiju jetzt gerade nicht im Bild zu sehen sind, man spürt den gesamten Film, auch wenn sie jetzt nicht visuell zu sehen sind, wirklich ihre Präsenz. Und das, meine ich, muss man halt erstmal wirklich, nämlich auch im Westen halt dieses Gefühl halt wirklich erstmal schaffen. Und deswegen sage ich ja, trete ich eher dafür ein, wirklich nicht weniger Menschen und mehr Kaiju-Action, sondern mehr Balance und wirklich zu sagen, lösen wir uns von Max Borenstein und lassen ihn wirklich andere Titel wirklich schreiben und lassen wir uns bitte darauf einigen, Max Borenstein, du hast jetzt für 4 Filme mitgeschrieben, Leute und so fort. Wir möchten jetzt wirklich jemanden anderen dessen nämlich haben, ohne dich zu diskreditieren.
Dazu ein paar Nachfragen, weil du gesagt hast, das Thema Familie ist auch in den japanischen Filmen. Also ist das ein zentrales Motiv der japanischen
Nein. Also ich sag mal, es ist das die soziologischen Konstrukte sind immer halt mal wieder was anderes, sag ich mal. Also da treffen überwiegend halt eben Individuen zusammen, die sich dann halt eben zusammenfinden, ob es dann nun Freundschaft dessen nämlich bleibt oder wirklich daraus eine Ehe entsteht oder auch eine Familie oder sonstiges. Also da haben wir immer unterschiedlichste Kombinationen. Also da, sag ich mal, sind die japanischen Filme wirklich weitaus viel schichtiger halt nämlich gestaffelt.
Und weil das, was du auch so gesagt hast, also man kann es ja auch, man kann diese Kritik ja auch in zwei, sag ich mal, Seiten aufteilen. Ne? Die eine Seite, die sagt so, die Menschen allgemein haben kaum noch irgendwie Relevanz in diesen Monsterverse-Filmen. Und also ich sehe das Problem halt auch. Und so wie du sagst, ja, das Problem ist halt eben nicht allgemeiner Natur, sondern sehr konkreter Natur. Also so wie die Filme geschrieben sind, ist es ein Problem. Es ist kein allgemeines Problem, dass in den Kaiju-Filmen Menschen irgendwie auftauchen. Sehe ich ähnlich, also gerade auch so, was du so gesagt hast, man braucht ja auch einen Zugang dazu. Ne? Das ist ja auch immer mein Argument beim Thema Superhelden. So, du kannst nicht einfach nur diese Figuren völlig, also es geht auch und es wird auch immer mehr gemacht, aber ich wünsche mir halt auch immer mehr Filme, die diese fantastischen Wesen in unserer Welt so verankern, dass wir einen Zugang auch dazu finden. Ne? Also was ist ein Superheld wert, der die Welt nicht rettet? Also es muss Menschen in der Welt geben, damit die Welt gerettet werden kann, weil sonst hast du nichts zum Retten. So.
Natürlich, da stimme ich dir auch vollkommen halt zu. Und kurz noch dazu nämlich gesagt, wir dürfen auch eines nicht vergessen, das Monsterverse an sich so ist ja auch bedingt durch seine, ich sag mal, wirklich geringe Filmgröße. Und dadurch, dass wir ja sowohl Menschen als auch Kaiju-Titanen wirklich dessen drinne haben, natürlich unterscheiden die sich natürlich erst recht von dem momentan sehr populären Superhelden-Genre. Und deswegen ist es halt auch wirklich so, die Kaiju an sich, so symbolträchtig halt sie ohne Ende halt dessen auch sind und für vieles Menschliche auch stehen können oder auch teilweise wirklich vermenschelt, also anthropomorphisiert, dessen nämlich werden. Bei den meisten Superhelden habe ich jetzt so meine Outsider-Perspektive eher so das Gefühl, dass gerade die Superhelden dieses Problem dieser Relation, frei nach dem Motto, ich kann mich beispielsweise in Superman oder in Batman hineinversetzen, dass die das nicht haben, weiter und so fort, weil wir ja hier von rein menschlichen, in Anführungszeichen, Charakteren halt dessen sprechen oder beispielsweise von auch Außerirdischen wie den Martian Manhunter, er ist trotzdem noch immer menschlich vom Aussehen gebaut und vielleicht hat er die eine oder andere Idee oder das gedankliche Konstrukt, wo dann ein Batman oder ein Superman dann den Kopf darüber schütteln würden, aber trotzdem, er ist noch so humanoid und menschlich konstruiert, quasi, dass man trotzdem auch für ihn gewisses menschliches Verständnis nämlich entwickeln könnte und deswegen meine ich nur, sehe ich es wirklich eher so, dass das Monsterverse beispielsweise wirklich nicht darauf eben setzen sollte, wirklich weniger halt Menschen reinzuballern oder sonstiges, sondern wirklich, wie du schon auch gesagt hast, auch Christian, man muss wirklich an konkreten Baustellen wirklich arbeiten und nicht politikmäßig quasi irgendwelche Flickenteppicharbeit machen.
Da klinke ich mich dann auch gerne nochmal eben ganz kurz ein, weil wir ja eigentlich schon Christian jetzt und Henning in der Monsterverse-Diskussion drinstecken.
Hab ich auch schon gemerkt, ja.
Kommen wir auch gar nicht raus, das macht ja auch Sinn.
Können wir eigentlich auch offiziell quasi rübergehen so und einfach mal jetzt größer aufmachen, ja.
Ja, das ist ja auch wichtig. Also ich wollte auch nur nochmal meine Aussage vorhin so ein bisschen relativieren. Ich habe so nachgedacht, oh Gott, wenn ich den Podcast jetzt wieder höre und ich habe so über dieses Gänsehautmoment von dem Ken Watanabe, also als er da unten bei Godzilla war und japanisch geredet hat. Natürlich ist das plakativ und natürlich ist das, wie sagst du immer so schön, Christian, du siehst, wir kennen uns schon mal, ja, so, der haut mir wieder so in die Seite, ne, und sagt, hier, ne, das ist doch jetzt ein japanischer Moment, da kriegst du ihn endlich, ne, du Kaiju-Fan, der vor allem japanische Godzilla-Filme gesehen hat und ihn liebt. Natürlich muss ich das relativieren. Also auch ein Ken Watanabe und ein Shun Uguri, das ist der, sein, was war das, Neffe, also Renn-Series, aber jedenfalls sein Sohn, ne, im letzten. Genau. Die machen das nicht zu einem japanischen Godzilla. Und ich stimme absolut, vor allem auch Henning, was du gesagt hattest, will ich nochmal wirklich herausholen. Also ich habe Gänsehaut bekommen, als du gesagt hattest, in japanischen Godzilla-Filmen ist das halt so, auch wenn die Kaiju nicht direkt zu sehen sind, man spürt im ganzen Film irgendwie diese Präsenz. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das nachplaudere, weil du genau den Nagel damit auf den Kopf triffst. Und das ist etwas, wo ich mir, wie ihr oder wie du auch, Henning, wo ich absolut sage, dahin müssen sich auch, wenn sie es denn schaffen, was wir hoffen wollen, ja, darin muss auch DNA, der DNA-Übertrag der japanischen in das amerikanisierte, in die US-Godzilla-Kaiju-Welt irgendwo ihren Eintrag finden, zu sagen, wir haben jetzt hier diese Entwicklung gehabt von, was dich beeindruckt hatte, Christian, beim ersten Godzilla, dieses Anteasern, dieses nicht so viel sehen, diese Bedrohung, die da so drin steckt, die mehr in unseren Köpfen wieder abläuft. Und weil sie in unseren Köpfen abläuft, ist es halt auch so bedrohlich. Denn das, was man halt nicht sieht, ihr kennt das ja, das ist das, was in der eigenen Fantasie abläuft, ist meistens immer das, was einem am meisten Angst macht oder am meisten hängen bleibt, bis hin zu dem vierten jetzt, der alles bei Tageslicht zeigt. Ich übertreibe jetzt und vereinfache so ein bisschen. Und dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche, weil wir ja jetzt über das Monsterverse sprechen, ich weiß, wie es euch geht, ich versuche nicht andauernd die Vergleiche zum MCU oder zum DCU oder wie auch immer das alles heißt, zu ziehen, ne? Weil ich möchte eigentlich, und das ist mir so eingefallen, als ich über die vier Filme nachgedacht habe, eigentlich sind wir doch schon ein Stück weiter, diverser, vielschichtiger, als es das MCU nach vier Filmen war. Was waren denn die ersten MCU, die ersten vier Filme? Das war irgendwie ein Iron Man, das war ein Incredible Hulk, das war ein Iron Man 2 und das war The First Avenger hier, Captain America. Und wenn ich mir die Filme mal so vor Auge führe und sage, okay, was sah man da schon? Irgendwie so eine Blaupause, sah man da in Entwicklung? So Iron Man, Iron Man 2, die klassische Fortsetzung. Da will ich jetzt auch gar nicht so genau hingucken. Mag sich auch jeder vielleicht selber mal so ein bisschen überlegen. Ich finde das schon toll, dass wir hier vier Filme haben, die versuchen auszuloten, na, in welche Richtung kann das jetzt gehen? Und jetzt haben wir ganz viel Kaiju-Action gezeigt im Tageslicht. Sogar Mechagodzilla ist schon aufgetreten. Wie gesagt, immer vielleicht mit der Idee, der vierte sollte der letzte sein. Jetzt geht's dann doch irgendwie weiter. Und jetzt wünsche ich mir natürlich den nächsten wirklich logischen Schritt, ein bisschen mutiger zu sein, egal wie der Drehbuchautor heißt, meinetwegen auch noch der Borenstein, wenn er vielleicht einfach einen anderen Weg einschlägt, um zu sagen, vielleicht können wir jetzt mal wieder so ein bisschen was auf zurückdrehen, von 11 zurück auf 8 oder auf 5, die Köpfe der Menschen mal wieder ein bisschen mehr mit in diesem Fühlen der Kaijus, ich komme nochmal darauf zurück, weil es ein perfektes Bild ist, was Henning sagte, mit in das Gefühl der Bedrohung und auch der Andersartigkeit wieder mit hineingeben. Ich will nicht sagen, wir müssen Horror-Kaiju jetzt machen als nächster oder ein Splatter-Kaiju oder sonst was, aber einfach nochmal wieder jetzt zu zeigen, wie vielschichtig auch ein anderer Zugang, vielleicht ein mehr japanischer Zugang tatsächlich, zu diesen Kaiju auch in US-Produktionen möglich wäre. Ja, Henning, und ich glaube, Christian, da nickst du jetzt auch so ein bisschen, das wäre eine mögliche und für mich auch wünschenswerte Weiterentwicklung.
Natürlich, das ist auf jeden Fall halt so, weil wir dürfen nicht vergessen, Christian, auch für dich nochmal kurz gesagt und für den allgemeinen Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es ja wirklich so, dass Monsterverse, wie ich schon sagte, eben der Versuch einer Reflexion hat ja in diesen vier Filmen so viel abgehandelt. Es wurde, wenn man das wirklich so sagen möchte, sich durch die Dekaden des Japanischen gehetzt. Ja. Sprich, man hat so viel ineinander verkettet, sag ich mal, in so kurzer Zeit, wofür sich die japanischen Filme wirklich Jahrzehnte Zeit wiederum genommen haben. Und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, an dieser Stelle sollte man auch dem Monsterverse wirklich, wenn es irgendwie noch möglich ist, quasi ein bisschen positiv gesprochen, wie du auch meintest, DJ, wirklich zu sagen, ja, jetzt können wir mal wirklich was runterschrauben, weiter und so fort. Und dadurch, wenn wir das wirklich etwas zurückschrauben und dadurch besser noch schreiben bzw. inszenieren können, so dass das Kinoerlebnis dadurch noch besser halt dessen nämlich wird für jeden, nicht nur den Fan, sondern auch für den Normalzuschauer. Um so dann, sag ich mal, auch die Akzeptanz des japanischen Originals wirklich zu fördern. Also dafür bin ich persönlich halt nämlich auch. Und das ist das, was ich sage.
Ja, ich greife da gerne noch mal ein bisschen auf, weil wir sind ja so von dem Thema Familie als Motiv, Familie als überwiegend vorwiegendes Motiv in den menschlichen Erzählungen, wo ich so ein bisschen einfach meine Probleme auch an der konkreten Umsetzung irgendwie habe. Ne? Also das ist als Idee, finde ich, schon ganz spannend. Ich habe jetzt auch bei der Wiederholungssichtung vom 2014er Godzilla gemerkt, dass das mittlerweile was anderes irgendwie mit mir macht, dieses Thema. So jetzt, wo ich halt eben auch Nachwuchs habe, hat mich das emotional schon irgendwie anders gepackt, dieser Konflikt dort zwischen Vater, Sohn und ne, da wird irgendwie dann die Mutter opfert sich da am Anfang des Filmes und so. Da merke ich, das hat was anderes jetzt mit mir gemacht und ausgelöst, aber umso, sag ich mal, uninspirierter fand ich es, dass ich das Gefühl hatte, immer wieder auf der gleichen Ebene abgeholt werden zu wollen. Ja, immer wieder auf diesem, hey, guck mal, wie tragisch ist das hier, Familie wird auseinandergerissen, muss wieder zusammenfinden, ja, Vater kümmert sich oder sorgt sich um die eigenen Kinder, weil Kaiju stampft durch die Gegend und alles ist große Gefahr. Das fand ich irgendwie ein bisschen, im Englischen wird man so schön sagen, one note, ja, alles auf derselben Note gespielt, ja, da ist irgendwie keine wirkliche Dynamik. Und was ihr eben auch gerade eben noch so schön gesagt habt, was ich auch aus der Kritik so von anderen immer wieder denn so raushöre, das Problem ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass in den Momenten der Film stoppt, ja, also eben nicht dieses Gespür dafür zu haben, dass wir in dieser Kaiju-Welt sind und diese Kaijus auch in den Momenten spürbar werden, wie Henning das so schön gesagt hat, sondern ich habe das Gefühl, dass der Film quasi immer wieder mit so einem Stop-and-Go-Prinzip läuft, weil in den Momenten, wo die Kaijus irgendwie nicht da sind, finde ich kaum oder nur wenig Atmosphäre oder auch Erzählung irgendwie mit denen passiert. Ich habe das Gefühl, das wird dann so auf wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes auf kleinster Ebene alles runtergebrochen, um dann wieder in dem Moment, wo die Kaijus auftauchen, auf größter Ebene wieder aufgeblasen zu werden. Und da gibt's in meinen Augen wenig, sag ich mal, Zusammenspiel so zwischen diesen Erzählmomenten und diesen Erzählebenen. Das finde ich auch ein bisschen schwierig irgendwie. Und das finde ich halt auch schwierig im Rahmen dieser größeren Filmreihe, weil ich habe schon, auch je mehr ihr darüber so redet, das Gefühl, dass halt, also Familie ist ja nicht die einzige Sache, die irgendwie Menschsein definiert. Und das hätte man ja eigentlich auch wunderbar in diesen Filmen noch in anderen Sphären, in anderen Konstellationen irgendwie auserzählen können, finde ich.
Natürlich.
Weil wir es auch noch nicht, uns beiden, Henning. Aber weil wir den Begriff noch nicht genannt haben, und der ist ja schon, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Monarch, Ne? Denn dieser, was ist Monarch eigentlich, werdet ihr euch da draußen jetzt vielleicht fragen oder auch nicht, wenn ihr den Film natürlich gesehen habt.
Nee, klär mich nochmal auf. Was ist Monarch eigentlich? Das habe ich mich zwischendurch beim Schauen dieser Filme auch irgendwie gefragt. Das
ist ja auch nie so ganz genau gesagt, sondern scheint irgendeine Interessensgruppe von Menschen zu sein, die sich unter diesem Code, Decknamen, Projektnamen ist wohl nicht, aber eher unter diesem Dach des Monarch mal zusammengetan haben. Also es reicht ja zurück bis 70er Jahre, Kong Skull Island. Jetzt auf der chronologischen Zeitleiste der vier Filme, wie sie eben halt, wie sie spielen und nicht wie sie veröffentlicht sind. Und die kümmern sich einfach wohl so um diese, um alles das, was so mit dieser Titan-Thematik in der Mythologie, in der Geschichte, in der Frühgeschichte, was da so aufgetaucht ist und was jetzt eben halt mit dem Film tatsächlich zum Vorschein kommt, eben mit Godzilla, mit King Kong, mit den anderen Monstern, mit den anderen Kaiju. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die wir hatten, ist auch immer so ein bisschen, und die andere wahrscheinlich auch haben, ist, welche Stellung nimmt eigentlich Monarch ein? Also wie beschreibst du sie? Wie beschreibt man sie? Welcher rote Faden, der ja offensichtlich durchaus, weil die tauchen in allen vier Filmen auf, ja, Henning, ich sehe, dann kann er übernehmen gleich gerne auch mal, tauchen in allen vier Filmen dann auf. Wie wird das Ganze eben halt entwickelt? Weil mal sind sie irgendwie eine lose Club von Menschen irgendwie, mal haben sie Unterstützung vom Militär ich glaube, so der kleinste gemeinsame Nenner, und frage ich jetzt auch gleich mal Henning, ist für mich immer der, dass sie so eine Art Übersetzungsarbeit leisten. Ob das nötig ist oder nicht, können wir gleich gerne nochmal drüber reden, aber das ist einfach eine Ebene des Films, wo teilweise, also wie gesagt, die Geschichte ein Stück weit, also die Mythologien zu Rate gezogen werden oder sich angeschaut werden, dass es die halt früher schon mal gab, dass sie die Herrscher der Erde waren, wo sie leben, wie sich das Ganze entwickelt, in welchem Verhältnis sie zur Gesellschaft auch stehen. Das sind so für mich so Kernaufgaben, die Monarch einnimmt und es hört sich jetzt vielleicht sogar ein bisschen tief gestapelt an, weil letztendlich gibt es ja immer die sogenannten Outposts bei Monarch, das heißt also wirklich die Stellen, die Orte, wo diese Kaiju gefunden werden und wo Monarch aktiv ist, um sie zu studieren, um sie katalogisieren und wissenschaftlich eben halt mit den Kaiju irgendwie zu arbeiten. Nicht ganz so einfach. Henning, deine anfüllenden Gedanken dazu gerne.
Ja, bevor ich aber darauf zurück zu sprechen komme, ich wollte noch sagen, wegen Christian, wegen dem Gefühl, der menschliche Plot und der Kaiju-Plot würden nicht so ganz gut harmonieren. Das liegt auch daran, dass wir in unserer westlichen Unterhaltungskultur, trotz allem, dass die japanischen Filme auch hier veröffentlicht werden oder veröffentlicht wurden, wie auch immer, die westliche Unterhaltungsbranche hat die Kaiju als Eigenproduktion niemals wirklich als solche, trotz aller wirtschaftlichen Erfolge, auch in der tiefen Vergangenheit und sonstiges, niemals wirklich als etwas wahrgenommen, dass es sich lohnt, wirklich zu adaptieren, beziehungsweise wirklich zu versuchen, schon damaligen Reflexion, weil es ist wirklich so, beispielsweise Franchises wie Star Trek oder Star Wars oder die Superhelden oder sonstiges, die ja nun wirklich im Westen auch verankert sind, sind halt eben verankerter, sag ich mal, was die Adaptionsfähigkeit beziehungsweise Reflexionsfähigkeit des eigenen, des Individuums, sag ich mal, halt nämlich angeht. Darum ist es wirklich halt so schwierig, beziehungsweise immer dieses, wie du sagst, dieses Stop and Go. Und ich sag mal, wirklich so, gerade weil das Monsterverse eben versucht, hier das Japanische zu reflektieren, sehe ich hier schon einen guten Gegenpol, trotz allem, dass das dann, sag ich mal, schon plottechnisch natürlich funktionieren kann. Und das kombiniere ich jetzt auch nochmal mit TJs Anmerkung zu Monarch. Weil Monarch, wie gesagt, wir haben ja hier für das Monsterverse ein Novum, und zwar Die Comics, die es noch zum Monsterverse gibt, die sind ja Zwischengeschichten, die ja kanonisch sind. Von Legendary kommen diese Comics, beziehungsweise auch Autor wie Max Borenstein und sonst ist, haben an diesen Comics gearbeitet. Sprich, man sollte, wenn man wirklich sagt, man möchte in dieses fiktionale Universum richtig tiefergehend einsteigen, sollte jeder auch diese Comics gelesen haben und dann noch zusätzlich die Romanadaptionen ebenfalls gelesen haben, um wirklich mehr Details, sag ich mal, zu verstehen. Und TJ, du hattest an sich schon recht. Monarch selber ist so eine Art Übersetzungsbüro sozusagen für den Otto-Normal-Menschen, um wirklich zu verstehen, womit er es sich oder womit sie es jetzt gerade halt dessen nämlich zu tun haben. Ja,
Okay.
und die Gründung liegt, wie gesagt, Ende des Zweiten Weltkrieges 1946, wenn wir, wie gesagt, den Comic-Rahmen noch dazu nehmen. Und es ist wirklich halt so, dass sowohl die Erforschung als auch die Bekämpfung halt dieser Bedrohung halt dessen dieser wichtig ist, weil Monarch hat ja auch dieses Motto, wo Mythos und Wahrheit sich kreuzen oder beziehungsweise wo sich die Klinke in die Hand geben, so ähnlich war das. Da entsprechend ist es nämlich klar, dass Monarch eine Organisation von der US-Regierung halt ist, die eben viele Aufgaben halt dessen nämlich hat, um wirklich den Menschen klar zu machen, weiter und so fort. Wir sind jetzt nicht nur eine reine Forschungsorganisation, sondern wir sind auch gleichzeitig eine Art Spezialmilitär, um euch dann zu verteidigen gegen die Kaiju, wenn es mal Not tut. Also da wird dann halt versucht, eben so flexibel wie möglich halt mit den Kaiju eben zu agieren und sie sind, wie gesagt, neben diesem Übersetzungsbüro quasi auch eine Form von Brücke.
Ja, und das, TJ, du hast es ja auch schon gesagt, so, man muss ja nicht immer irgendwie alles miteinander vergleichen oder sagen, hier, Marvel ist jetzt irgendwie das Nonplusultra. Ich glaube, dieser Vergleich ist relativ naheliegend, weil sie so ein bisschen, ich will nicht sagen, weil sie es erfunden haben, aber weil sie halt sehr früh, sehr erfolgreich mit diesem Erzählmuster eines größeren Film- und Filmwelten umspannenden Gesamtuniversum waren. Und das finde ich aber eben auch so reizvoll am Monsterverse. Also ich habe jetzt eben auch diese Filme, ist schon wieder ein bisschen länger her, aber ich habe die Filme halt alle so alle nacheinander geschaut, wie sie rausgekommen sind. Und da natürlich, wie du sagst, das ist schon alles recht divers. Gleichzeitig habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass die Kritik von dem 2014er Godzilla so laut war, dass irgendwie auch hier 2021 immer noch irgendwie versucht wird zu sagen, aber guck mal, wir zeigen jetzt auch alles, wie du sagst, jetzt auch bei Tageslicht. Aber also es ist für mich ein sehr spannendes Filmuniversum, eben viel spannender als andere, die sich irgendwie teilweise ja wirklich viel zu stark an eine Marvel-Blaupause halten oder auch nicht halten. Aber das Monsterverse ist eben, also ich find's bemerkenswert, dass es eben sich ganz anders anfühlt, ganz andere Mechanismen irgendwie hat, weil Monarch könnte man eben gleich setzen, wenn man es übertragen wollte, in Sachen Marvel. Da gibt es halt auch so eine Organisation, die hieß Shield, die gab es am Anfang sehr stark. Die ist ja verkörpert durch eine einzelne Person am Anfang, durch Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson, der ja am Ende des ersten Iron Man nach dem Abspann auftaucht und sagt: Hallo, Mr. Tony Stark, Mr. Iron Man, hast du schon mal was von den Avengers gehört? Was ja der große Verweis auf den Plan weiterer Filme und weiterer Figuren hingewiesen hat. Das fehlt ja hier in dieser Filmreihe eigentlich, ich will nicht sagen komplett, aber doch so personifiziert. Wir haben ja keine Person, die durch alle diese Filme, korrigiert mich da gerne, aber die durch alle diese Filme durcherzählt, in jedem Film irgendwie dabei ist und in einer vergleichbaren Rolle die Filme irgendwie zusammenhält. Das finde ich schon mal viel interessanter. Es ist die Organisation, es ist Monarch selbst, aber nicht Mr. Monarch, Mr. Chef von Monarch oder Chefin von Monarch, die das seit den 70ern tut. Das finde ich schon mal sehr interessant. Das macht das Ganze eben auch sehr viel loser, sehr viel, ich glaube, auch ungeplanter im Forterzählen dieser Filme. Also wenn ich, was ich so vorher gelesen hatte, so dieses ganze, das war ja, glaube ich, so, dass Legendary, also diese Produktionsfirma, sich die Rechte ja irgendwie gekauft hatte und dann ja, glaube ich, korrigiert mich da gerne, irgendeiner der beiden Monster sollte eigentlich bei dem anderen Filmstudio dann, bei einem größeren Filmstudio irgendwie landen, aber dann hat man gesagt, nee, Moment mal, wir gehen zu einem anderen Filmstudio, was schon die Rechte an Godzilla oder an Kong hat, sodass wir sie später mal zusammenbringen können.
Genau, das, Christian, kurz noch, da will ich drauf eben kurz eingehen. Zum einen ist es wirklich so, hier siehst du durch dieses Losere wirklich auch wieder eine Reflexion eben der japanischen Filme weiter und so fort. Und die sind ja, also wenn es um das Cinematic Universe grundsätzlich das Konzept geht, war ja der erste Crossover-Film sozusagen wirklich der Frankenstein vs. Wolfman von 1943. Aber es waren erst wirklich die japanischen Godzilla-Filme beziehungsweise wirklich der Film Mothra vs. Godzilla, den wir hier in Deutschland als Godzilla und die Urwelt-Raupen kennen, die ja quasi dann die Idee des Cinematic Universe auch in Japan dann begründet haben. Und es ist wirklich so, die Japaner sind damit wirklich die Pioniere, die richtigen Pioniere, auch wenn natürlich die Idee amerikanisch ursprünglich wirklich ist, aber trotzdem, die Japaner haben es wirklich erst richtig populär gemacht und dann irgendwann jetzt, wie du schon richtig sagtest, eben bedingt durch die Erstellung dieser Marvel-Filme neueren Datums hat man wirklich dann auch jetzt auf diese Cinematic Universes halt nämlich gesetzt. Und dann noch zusätzlich, was du meintest, wegen dem Aufbau des Monsterverse historisch gesprochen, also Legendary hatte, wie gesagt, nur die Rechte für Godzilla erst einmal halt nämlich eingekauft gehabt für 10 Jahre. Die haben
das
also,
war
wie
ganz
gesagt,
kurz, das war dann eben der 2014er, ne? Da ging das
ja, los. Genau. Wie gesagt, es war erst, wie gesagt, die haben im Jahre 2009 haben Legendary sich, wie gesagt, mit Toro hingesetzt und dann haben die über ein Jahr verhandelt. Im Jahre 2010 haben sie es öffentlich bekannt gegeben und dann entsprechend sollte ja schon 2012 Godzilla erstmal rauskommen, hat sich aber, wie gesagt, produktionstechnisch total verzögert und dann kam der ja 2014 raus, aber entsprechend war es wirklich so, die Rechte waren ja erst einmal für Godzilla für 10 Jahre gekauft. Das heißt also, 2020 wären die Rechte zwangsläufig so oder so ausgelaufen. Aber weil man natürlich auch dem Trend des Cinematic Universe natürlich folgen wollte, musste man ja irgendwie jetzt halt, und weil man ja auch Kong wirklich ins Monster Voice holen wollte, ist man damals halt eben zu Universal nämlich hingegangen, weil wiederum Universal hatte einen Film in Planung, der nur Sky Island dessen nämlich hieß. Und da haben sie es dann wirklich so gesagt, ja, wir machen hier wirklich jetzt eine Dreierkooperation zwischen Toho, Warner und Universal sozusagen, wenn es wirklich, wenn der Charakter des Kong wirklich dabei halt nämlich ist. Und deswegen wurde dann auch schlussendlich im Nachhinein wirklich bedingt halt auch durch die Pandemie wieder wirklich dann gesagt, ja, im Hintergrund wurden die Rechte nochmal nachverhandelt, aber wir wissen nicht genau, was für Details dort nämlich sind, ob das jetzt nochmal für 10 Jahre gilt oder nur für 5 Jahre oder nur für 3 Jahre oder sonst ist das alles wissen wir jetzt nämlich gar nicht. Wir können nur davon ausgehen, der kommende 5. Monsterverse-Film wird definitiv kommen. Diese neue Apple TV Streaming-Serie wird definitiv auch noch kommen. Aber in welchen Dimensionen wir uns da rechtlich behalten, beziehungsweise wer wie wo wirklich exakt dessen auftauchen wird, können wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sagen, obwohl es natürlich hier und da schon gewisse Stimmen im Web gibt, dass das und das passieren könnte, beziehungsweise dass auch das passieren soll. Aber wie gesagt, es ist wirklich meiner Erfahrung nach wirklich noch nichts wirklich absolut fest in trockenen Tüchern. Das Einzige, was wirklich fest in trockenen Tüchern ist, dass diese Apple TV, Streaming-Serie und dieser 5. Kinofilm sich gerade in der Produktion halt befinden. Und die werden dann irgendwann fertiggestellt sein und werden dann irgendwann mal dann auch an das Publikum weitergereicht werden.
Ja, das ist super interessant. Also dann lasst uns auch gerne schon mal ein bisschen den Ausblick machen auf das, was dann kommt, was wir uns vielleicht auch wünschen. Also Godzilla vs. Kong sollte eigentlich, wie du gesagt hast, Henning, ja auch aufgrund dieser Rechtelage so diesen Abschluss erstmal bilden.
Genau.
Also man hat Godzilla und man hat Kong und dann hat man ja irgendwie so, glaube ich, dabei währenddessen und danach gesagt so, hey, wir bringen die auch zusammen und freut euch auf das große Zusammentreffen. Das haben wir jetzt hier eben bekommen und gesehen und wie TJ auch am Anfang gesagt hat, pandemiebedingt hat der Film dann vielleicht auch im Verhältnis, stand er vielleicht auch ein bisschen besser in den Kinozahlen da, als er vielleicht ohne Pandemie auch gewesen wäre. Ne? Die Leute waren relativ hungrig, so viel gab es gar nicht im Kino und das hatte ich auch mitbekommen, als er dann letztes Jahr lief, dass die Also das war schon relativ schnell klar, so hey, das Licht für weitere Ideen in diesem Universum ist eher grün als rot, wir wollen eher weitermachen. Das war ein großer Erfolg für uns als Filmstudio, als Produktionsfirma. Ja, und dann wurde halt eine Fortsetzung angekündigt und das Interessante ist, während wir jetzt hier sprechen, wird sie gedreht. Ja, also die sind schon dabei zu produzieren. Wenn man sich jetzt mal anschaut in der Wikipedia zu diesem Film, der hat weder einen Titel, noch stehen da irgendwie DrehbuchautorInnen schon drin. Es gibt im Cast exakt eine Person, die da drin steht. Mhm. Ich frage mich, wie wird da gerade gedreht? Ja, wird da alles vom Greenscreen gemacht und dreht man schon mal die Monster-Szenen und baut sie jetzt jahrelang im Computer? Aber der Film soll 2024 zumindest Stand jetzt gerade, soll er im März 2024 in die Kinos kommen. Und das hat mich überrascht. Das hat mich überrascht, dass sie dann eben überhaupt noch eine Fortsetzung auch so schnell dann, wie ich finde, so auf die Beine gestellt haben. Und was du gesagt hast, Henning, irgendwie gab es eben auch in den letzten Wochen und Monaten diese Meldung, irgendwas soll auf Apple TV Plus nochmal kommen. Eine Serie, eine Miniserie, eine Serie, was auch immer, aber was im Serienformat, Streaming, dediziert Streaming, Serienformat. Ich bin erstmal, also ich war total überrascht, weil für mich Kong, Godzilla vs. Kong durchaus ein Abschluss hätte sein können. Ich bin jetzt ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr will. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so dieses Häppchen-Prinzip gebrauchen kann dabei. Oder ob ich nicht eher jetzt Bock hätte, dass man die Türen aufmacht und sagt, alles klar, hier sind die Ansagen für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 3 Filme, 4 Filme, 8 Filme, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich dieses Häppchen-Prinzip jetzt irgendwie so gut vertragen kann. TJ, du holst schon tief Luft, wie sieht es bei dir aus?
Also, vielleicht einfach nochmal so ein kleiner, da habe ich auch eben gerade nochmal gedacht, so ein kleiner, obwohl das jetzt wieder ganz weit und doch wieder überhaupt nicht weit, sondern auch wieder dicht dran führt. Also das ist ja das Schöne, wenn wir über US, Japanisch, US gerade reden. Ich habe noch so gedacht, so diese Bandbreite der Filme, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Also dieses, wie würde ich sagen, dieses Geschichtspotenzial, dieser Möglichkeitspool, das weiterzuentwickeln, der ist gerade so weit offen, weil wir, glaube ich, mittlerweile festgestellt haben, wir haben sehr viel gesehen schon bei Godzilla vs. Kong. Henning sagte das ja auch so schön, dass man in 4 Filmen ganz viel Monster eingeführt hat, ganz viel Kaiju eingeführt hat, sehr schnell in den, wenn es zumindest um die Titanen, um die Kaiju geht, vorangegangen ist, wo sich die japanischen Filme natürlich über 30, 31 Godzilla-Filme, vielleicht nochmal um eine Zahl zu nennen, wie viel es da schon gibt da draußen halt, Zeit gelassen haben, dieses große japanische Cinematic Universe aufzuspannen. Da habe ich gedacht, wie cool ist das eigentlich, dass wir 2014 den US-Godzilla gesehen haben und 2016 mal wieder einen japanischen Godzilla, und zwar Shin Godzilla, Shinji Uchiha und Hideaki Anno als Regisseure, kennt man ja, also Henning sowieso natürlich auswendig, abgesehen davon, aber da wollte ich jetzt gar nicht mehr so, ich wollte einfach nur auf diese, worauf ich hinaus wollte, ist auf diese Vielschichtigkeit dieses Phänomens Godzilla. Und wenn man so diesen Potenzialbogen einmal sieht oder diese Klammer, dann können wir einfach nur ganz gespannt sein. Und dann bin ich jetzt einfach mal, weil wir immer schon wieder MCU gesagt haben, da bin ich jetzt mal so vielleicht ketzerisch für, aber auch vielleicht so freudig erwartungsvoll und so positiv gestimmt und sage, dass die Potenziale eines Monsterverse mit Sicherheit nicht geringer sind als die, die ein MCU hat. Vielleicht, und das ist die Hoffnung, die ich nochmal gerne wiederholen möchte, durch den, dass man auch mutiger ist jetzt im US-Monsterverse mit mehr japanischer DNA, mit, was weiß ich, nochmal mehr vielleicht Referenzen, mit auch Lustthemen, also es gibt Sachen oder auch mit bedrohlichen, wie auch immer, dass ich dann einfach so sage, das kann uns Cineasten, die wir ja eigentlich solche Filme mögen, ja, auch wenn man also Popcorn-Filme mag, auch wenn man lieber im MCU zu Hause ist oder lieber Star Wars mag oder wie auch immer, aber auch diese Machart grundsätzlich mag, dann kann man doch einfach nur freudig gespannt sein und sagen, es gibt so viel an DNA, ich wiederhole es, ich weiß es, so viel an an Hintergrund, an Mythologie, zusätzlich zu dem, was ja schon mal so ein bisschen da war mit den Titanen und der Hohle, wo wir halt gesprochen haben. Dass es einfach sehr, sehr verheißungsvolle Aussichten sind. Und, das möchte ich als letzten Satz noch hinzufügen, für mich müssen die Filme auch nicht immer logisch aufeinander aufbauen. Das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, wie Henning sagte, dass es die japanischen Kaiju-Filme damals auch nicht unbedingt gemacht haben. Und da gab es natürlich auch solche und solche Vertreter. Da möchte ich nicht alle in den Himmel loben. Aber wenn ich mir den letzten noch mal vor Augen führe, japanischen Godzilla-Film 2016, Shin Godzilla, und auch mal, wie gesagt, dann wieder auf die US-Schiene gucke, dann sage ich, ich glaube, wenn man sich ganz falsch macht, dann kann man sich auf ziemlich tolle Filme noch freuen und auf sehr viel Gutes und Zusammenführendes in Richtung Ost und West, in Richtung USA, US und Godzilla und Japan.
Da stimme ich dir auch halt zu, TJ. Das ist definitiv halt nämlich möglich.
Und ich weiß, wie sehr Henning du Shin Godzilla verehrst. Das muss ich nochmal gesagt haben.
Danke. Ja.
Das muss man auch dazu sagen, ne? Also ich bin auch sehr froh, dass wir in einer Welt leben, in der jetzt einfach beides gleichzeitig möglich ist. Ne? Also gab es da nicht irgendwelche klärt mich da gerne auf, aber ich meine mich irgendwie zu erinnern, dass bei den Emmerich-Lizenzen damals irgendwie dann so eine Exklusivklausel irgendwie dabei war. Durften da dann irgendwie keine japanischen Filme drumherum rauskommen oder bilde ich mir das
gerade ein? Also was das halt angeht, ist das nochmal ein Thema für sich, Christian, und das würde jetzt den Zeitrahmen zu sehr sprengen.
Aber wisst ihr, um das, also wir leben in einer Welt, in der wir irgendwie auch ständig in verschiedensten eigenen Filmwelten irgendwelche Batmans und irgendwelche Jokers und irgendwelche Batmans in irgendwelchen Filmuniversen und irgendwelche Batmans ohne Filmuniversen. Also das hält das Publikum aus, ja. Also wir können verschiedenste Elemente aus dem gleichen Mythos in verschiedensten Geschmacksrichtungen relativ gleichzeitig und parallel irgendwie konsumieren. Ja, stellt sich raus, so doof sind wir alle da draußen doch nicht. Und ich freue mich, dass das eben auch möglich ist, parallel, während wir hier irgendwie so ein US-amerikanisches Monsterverse sehen, mit eigenen, sag ich mal, Erzählideen und eigenen, ne, mit so einer eigenen Welt irgendwie auch, die sie aufmacht, dass wir trotzdem parallel auch die also diesen japanischen Shin Godzilla bekommen haben, der, ne, also da gibt es kein Problem, dass irgendwelche Leute fragen, hey, was hat denn der mit dem 2014er zu tun? So, das
also finde ich sehr gut. Bei mir auf jeden Fall sowieso schon mal gar nicht. Und ich glaube nur noch, um das einfach mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, Henning, ich glaube, es ist bis jetzt, Toho ist ja das japanische Studio, dem ja alle Rechte gehören. Es ist bis jetzt aber nicht geplant, in Richtung Toho, dass da jetzt auch ein neuer japanischer Godzilla-Film in den Startlöchern steht und sich da was verdichtet. Ich glaube, da ist Stillschweigen, ne?
Nein. Es ist in den letzten Monaten bei Toho ein Film gedreht worden, von dem bis jetzt keiner weiß, was genau das halt ist. Es ist nur so ein japanisches, eine Schauspielerin, die hat wirklich gesagt, ja, ich war zufällig ein Extra im neuen Film von Takashi Yamazaki und der Typ ist auch bekannt als Godzilla-Fan, beziehungsweise hat ja auch zwei Godzilla-Mini-Auftritte, einen Vergnügungspark-Film und einen Godzilla-Gastauftritt-Film, also nämlich gemacht gehabt und daher nehmen sehr viele Leute halt eben an, das ist schon eine neue japanische Produktion, die jetzt quasi nur weitergeht und dass Toho eigentlich plant, diesen Film dann 2024 zum 70-jährigen Godzilla-Jubiläum dann halt wirklich dann in die japanischen Kinos zu bringen.
Christian, 2024, hörst du das? Das ist ein magisches Datum irgendwie.
Ja, und dann gibt's den Meta-Film, weißt du? Dann ist das Monsterverse versus Toho Verse, mal gucken.
Frage. Ich kann nur so viel sagen, also beziehungsweise wenn dann wirklich dieser neue Film von Takashi Yamazaki wirklich ein Kaiju- oder Godzilla-Film halt dann nämlich sein sollte, er wird unabhängig von Shin Godzilla halt eben produziert sein, also weil halt eben, wie soll man das sagen, bezüglich der Planung in einer Shin Godzilla-Fortsetzung ist es nochmal ein Thema für sich und gleichzeitig Tohos eigene Produktionen wie die Polygon-Anime-Film-Trilogie und Godzilla Singular Point, die ja auch, wie gesagt, nicht zu Shin Godzilla im Kanon halt dessen stehen, sondern auch für sich alleine funktionieren, Kennen wir ja, sag ich mal, in diesem Sinne auch schon aus der Millennium-Reihe. Dort, bis auf den Film Godzilla Against Mechagodzilla und Godzilla Tokyo SOS, sind ja dort in der Millennium-Reihe, steht ja auch jeder Film für sich alleine, die ja nur die ba Rückbasis des 54er dessen nämlich haben. Also wir kennen quasi diese Produktionsmethodik kennen wir als Fans schon.
Also Christian, es gibt viel Vergangenheit, es gibt viel Gegenwart und wahrscheinlich noch mehr Zukunft, wenn wir über dieses Genre reden.
Genau.
Sehr gut. Ja, ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich sage ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich auch gerne wissen würde, so wo geht die Reise noch hin, ne? Wie viel emotionales Investment kann ich da jetzt noch irgendwie bringen? Oder habe ich irgendwie Angst, dass nur ein Fehlschlag kommt, eine Folge auf Apple TV nicht so erfolgreich ist und dann ist irgendwie das ganze Ding wieder zu? Mal schauen. Mal
Also
schauen.
ich denke eher, das so nämlich nicht. Also ich sag mal, da stimme ich dann auch wieder TJ halt dessen zu. Also ich denke mir, die müssen es an sich schon halt einigermaßen vernünftig halt dessen nämlich handeln, weil Toho eben beispielsweise dann auch sagen könnte, ja,
Ja.
wir möchten gerne, dass ihr jetzt, auch wenn wir uns nur zurücklehnen, trotzdem, wir haben euch die Rechte weiterhin verkauft, sonstiges, und dafür müsst ihr ja auch entsprechend halt nämlich liefern. Und wenn da irgendwas, sag ich mal, geschieht, wie beispielsweise jetzt gerade das aktuelle sehr skandalöse Behandeln um diesen Bad Girl-Film. Wenn dann plötzlich so etwas bei Godzilla geschehen würde, dann würden bei Toho ni nicht nur ein rotes Alarmglöckchen aufleuchten, sondern würde das gesamte Management sofort nach Los Angeles hinfliegen oder wo auch immer entsprechend und würden den Typen wirklich die Hölle heiß machen. Das heißt, wir haben euch die Rechte entsprechend verkauft und ihr treibt so einen Unsinn. Dann ziehen wir sofort die Rechte zurück und sonstiges. Also nee,
Toho
also
hat ein Wörtchen mitzureden, ja.
ja, die
Ja,
haben immer ein
spannend.
Wörtchen mitzureden. Und das tun sie auch.
Und Christian, sollte da eine gewisse, auch für dich, Henning, Müdigkeit, aber dir, Henning, nicht Müdigkeit aufkommen, ihr seid hier natürlich herzlich eingeladen, am besten auch alle anderen Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen jetzt, hier gemeinsam mit entsprechendem Bild und Ton dann einfach mal so den ein oder anderen Kaiju zu feiern.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil Kaijus feiern, das werden wir, wie auch schon erwähnt, auch in der Zukunft noch machen. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf, ich hoffe, dass wir auch noch mal wieder zusammenkommen werden und ja, das Monsterverse anscheinend doch nicht so zu ist und auserzählt ist, wie es ursprünglich ja vielleicht der Plan war bei Godzilla vs. Kong. Ja, wir könnten eigentlich auch jetzt noch Stunden um Stunden weiter diskutieren, aber uns geht ein bisschen die Zeit aus. Deswegen mache ich hier langsam mal eine Klammer drunter.
Also ein Cliffhanger wäre natürlich, ne, dass Henning tatsächlich mal so ein bisschen in Anführungszeichen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das Verhältnis Toho Legendary eigentlich ist. Aber ihr habt recht, Christian, du sicher, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, ist aber sowas von interessant. Ich kann da immer nicht aufhören zuzuhören, weil das auch wirklich viel zeigt von dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Ne?
Gut, dann hole ich nochmal tief Luft. Ich frage einmal TJ in deine Runde, gibt es noch etwas, was du den Leuten da draußen von dir noch mitteilen möchtest? Wo findet man dich noch? Gibt es noch etwas, wo man weiter hören kann?
Lass mich noch zwei Sachen ganz kurz nennen. Einmal möchte ich zum Anfang dieser Sendung nochmal zurückreisen und nochmal ganz kurz zur Kaiju-Con kommen und nochmal herausstellen, an dieser Stelle, Henning hat ja über das Programm gesprochen, dass das Faszinierende dieser Con auf jeden Fall die Beiträge von Fans für Fans sind. Und das ist für mich immer wieder so ein blendendes Beispiel, wie trotz der mancher Differenzen hier und da, das ist ja auch schon etwas, was wir mal thematisiert haben, Probleme im Fandom, was aber auch wohl dieses Jahr, ich war leider nicht dabei, im Zentrum gestanden hat, ist, ja, wie viel Mühe sich die Leute, die Fans einfach geben, um andere Fans ihre besondere Perspektive, Sichtweise über Vorträge, über Filme, wie auch immer, auf dieses Phänomen zu geben, finde ich ganz klasse. Das heißt für mich deshalb auch so Appell nach draußen, wer sich dafür interessiert, gerne mal auf Christian, auf uns zukommen. Und auch nächstes Jahr wird es wohl wieder eine KaijuCon geben. Es lohnt sich alleine aus diesem Blickwinkel total dort mal reinzuschnuppern und zu sagen, das ist noch echte Fanarbeit von Fans für Fans an der Stelle. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, ein ganz klein bisschen Eigenwerbung. Vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Vom Podcast sind wir, wenn ich sage wir, meine Frau und ich, auf YouTube jetzt gelandet, weil es gab verschiedene Argumente, dass wir irgendwie gesehen, was macht Sinn, dass wir das da machen. beschäftigen uns, wie kann es anders sein? Filme, Punkt, Filme, Punkt, Filme. In dem Fall aber mehr so Filme aus der goldenen Zeit von Hollywood. Wir wollen, dass die guten alten Klassiker à la, ja, nicht nur Ben Hur, aber so in dieser Kategorie jedenfalls auch, aber auch Stummfilme sind da relativ offen, auch Filme aus Deutschland, Stummfilme vor allem aus den goldenen 20er Jahren, wo Berlin ja nun eine Metropole der Filmschaffenden war, dass die nicht ganz in Vergessenheit geraten. Wenn ihr da Interesse habt, schaut doch bitte einfach mal vorbei. YouTube, die Filmgoldies, nicht die Filmoldies, aber die Filmgoldies, da findet ihr uns dann schon. Und das macht uns Spaß und wir bauen da ständig ein bisschen rum und aus, wie das so ist mit uns, sage ich jetzt mal, Kreativen und Medienschaffenden. Es ist ein reines Freizeitprojekt, aber wir finden auch die Filme, sind es allemal wert, nicht in Vergessenheit zu geraten. Danke.
Sehr schön. Also auf YouTube finden wir dich und euch.
Ja.
Henning, wie sieht's bei dir aus? Gibt es noch etwas, was du da draußen mitteilen möchtest? Wahrscheinlich auch ein großer Verweis auf die KaijuCon, die ja dann nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird.
Richtig. Also grundsätzlich, man findet mich auf Facebook. Medial bin ich noch nicht so aktiv. Das wird sich vielleicht nochmal, gesagt, nämlich ändern. Da bin ich ja auch im Austausch mit dir, Christian, und auch mit dir, TJ.
Wie gesagt, Henning, das ist ein jawohl. Thema für sich.
Genau. Und wie gesagt, da habe ich noch gewisse Planungen, aber die möchte ich an dieser Stelle noch nicht dessen bekannt geben, weil, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es mit mir in meinem Leben sonst ist, halt da nämlich weitergeht. Aber wie gesagt, grundsätzlich auf Facebook kann man mich finden und halt eben, wie soll ich sagen, hier auch natürlich immer auch auf der KaijuCon, also dort kann man mich auch immer halt nämlich antreffen.
Und immer an deiner Seite, Christian, falls du uns brauchst.
Sehr gut, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Bei uns auf secondunit-podcast.de könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen und dann eben im Kommentarbereich auch nicht nur Feedback dalassen, vielleicht auch Fragen, vielleicht auch eigene Beobachtungen, eigene Anmerkungen zu Godzilla vs. Kong, aber vielleicht auch zum gesamten Monsterverse. Und ich glaube, Henning, du bist da ja auch immer sehr gerne dabei, auch Fragen zu beantworten und auch zu diskutieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort auch ein guter Punkt, ein guter Ort ist, um das zu tun, was wir hier im Rahmen der Sendung schon besprochen haben. Mir bleibt sonst auch nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ihr diesen Podcast, wie ihr am Anfang gehört habt, bei Steady unterstützen könnt. Und ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, ihr könnt uns folgen, ihr könnt in Kontakt mit diesem Podcast bleiben. Schaut am besten auch einfach bei secondunit-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Links, da findet ihr alle Verweise, da findet ihr alles, was ihr sucht, braucht und wollt und was diesen Podcast betrifft. In diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen an dieser Stelle euch beiden und tschüss und bis bald. Ciao.
Tschüss alle zusammen.
Jo, ciao.
Die Titanenrunde verabschiedete sich.
4 Kaffees waren es heute schon. Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.